Ziepchentalk, der Podcast der KLJB. Hallo und herzlich willkommen beim Ziepchentalk im August. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, viele von euch sind in diesen Tagen wahrscheinlich schon auf dem Weg zum Bundestreffen oder packen gerade fürs Bundestreffen oder freuen sich schon ganz doll. Und ja, falls du nicht zum Bundestreffen fährst, ist diese Folge Ziepchentalk ja vielleicht ein kleines Trostpflaster, doch eine kleine Portion KJB im Sommer zu bekommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon mega drauf, viele von euch diese Woche zu sehen und gemeinsam KJB-Feeling zu erleben. Wir haben aber trotzdem auch eine normale Folge Ziepchentalk aufgenommen und möchten uns diesen Monat mit fairem Handel beschäftigen. Die KJB hat schon eine ganz lange Geschichte mit fairem Handel und wir würden auch behaupten, dass wir so eine Art Pionierin sind in Deutschland mit fairer Mode, mit unserem damaligen Label Lamu Lamu. Mittlerweile ist das Thema fairer Handel in Deutschland zum Glück viel, viel größer. Und darüber möchte ich heute mit Omolara sprechen. Sie ist Referentin bei Fairtrade und wird uns ein bisschen erzählen, was Fairtrade eigentlich macht und wie man sich für fairen Handel über den Einkauf im Supermarkt hinaus auch engagieren kann. Deswegen will ich gar nicht viel mehr Worte verlieren. Viel Spaß mit der Folge. Ja, hi Omolara, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du heute bei uns bist. Stell dich doch mal kurz selber vor.
Ja, hallo, ich heiße Omolara und arbeite für Fairtrade Deutschland und bin da Referentin für Kooperationsmanagement. Das heißt, ich beschäftige mich mit der Zusammenarbeit von Mitgliedern, aber auch darüber hinaus geht es um Zusammenarbeit und Partnerschaften, die dem fairen Handel dienen.
Okay, sehr cool. Ja, über Mitglieder sprechen wir später noch. Jetzt würde ich erstmal als Einstiegsfrage gerne von dir wissen, was war denn so das letzte fair gehandelte Produkt, das du gekauft hast und gerne empfehlen willst?
Ja, also empfehlen tue ich nichts. Es gibt ja mehr als 9000 Fairtrade-zertifizierte Produkte von Obst und Gemüse über Kakao, Schokolade, Bananen, aber auch T-Shirts und irgendwie Goldschmuck. Das kommt ja auch immer so ein bisschen darauf an, was man gerade kaufen möchte und worauf man Lust hat. Aber ich habe letztens im Supermarkt eine Schokolade wiederentdeckt, die meine Oma immer gekauft hat, die ich schon bestimmt 12 Jahre nicht mehr gegessen habe. Und da habe ich gesehen, dass die Fairtrade zertifiziert ist und die kaufe ich jetzt öfter.
Okay, das darfst du mir dann nach der Aufnahme gerne nochmal sagen, welche das ist. Kommen wir zu Fairtrade. Also ja, mit Sicherheit haben den Namen schon mal alle HörerInnen auch gehört oder im Laden gesehen. Aber wenn wir so auf die Organisation Fairtrade gucken, was ist denn das eigentlich genau? Also was sind die Kernaufgaben von Fairtrade?
Also Fairtrade ist ein weltweites Sozialsiegel und hat das Ziel, gerechtere Bedingungen für Menschen zu schaffen, die Lebensmittel und andere Rohstoffe, die wir täglich konsumieren, produzieren. Fairtrade ist auch eine globale Bewegung und ist gewachsen aus anderen Initiativen und Bewegungen, wie zum Beispiel den Weltläden oder auch der GEPA. Und in Deutschland gibt es Fairtrade seit 1992 und verbindet eben Konsumentinnen, Unternehmen und Produzentenorganisationen, um den Welthandel gerechter zu gestalten. Das ist so grundsätzlich das Ziel. Und die Kernaufgaben, die damit zusammenhängen, also für Fairtrade ganz konkret, ist das Herzstück die Standards. Alles wird reguliert, die Kooperativen werden nach den Standards zertifiziert, die Händler und Hersteller müssen die Standards erfüllen und das auch nachweisen. Die Standards werden regelmäßig überarbeitet und angepasst. Jetzt gerade zum Beispiel gibt es einen Konsultationsprozess, weil die Standards wieder restrukturiert und vereinheitlicht und vereinfacht werden sollen für alle Produkte, für die Kleinbäuerinnen und die Händlerinnen. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch einen unabhängigen Zertifizierer, der dann die Auditierung in regelmäßigen Abständen durchführt. Genau, und das ist so die Standardseite, dann das Siegel an sich. Unterstützt eben Fairtrade überwiegend Kleinbäuerinnen und Kleinbauern oder auch Arbeiterinnen, durch stabile Mindestpreise und so Prämien. Ja, das ist so die Idee, Kooperativen oder genossenschaftlich und demokratisch organisierte Produzentinnen und Produzentenorganisationen das zu fördern. Und die werden eben vertreten, auch durch diese Produzentengemeinschaften. Da können sich Kleinbauern anschließen, können sich zu größeren Kooperativen zusammenschließen. Und dann kriegen die Support Unterstützung von den unterschiedlichen Produzentennetzwerken. Da gibt es jeweils eins pro Kontinent, also für Lateinamerika, für Asien und für Afrika. Und die unterstützen dann die Kooperativen und Produzentenorganisationen durch Schulungen und Fortbildung. Und die sind zu 50% mit beteiligt, ne? Also alle Kooperativen und Bäuerinnen und Bauern haben ein Stimmrecht zu 50%. Das heißt, sie sind an allen Entscheidungen von Fairtrade mitbeteiligt und entscheiden auch über die Zukunft des Siegels und die Standards mit.
Okay, das lässt sich jetzt wahrscheinlich sehr schwer pauschal sagen, aber ab wann ist denn ein Produkt wirklich fair gehandelt? Also was bedeutet dieses fair eigentlich?
Ja, es gibt eine internationale Charta des fairen Handels. Da sind so Prinzipien klar festgehalten. Und ein fair gehandeltes Produkt demnach ist definiert als Produkte, die mit Wirtschaftsbeziehungen auf Augenhöhe, wo die Produzentin davon profitieren. Und im Fairtrade-System eben haben wir, habe ich ja gerade schon gesagt, es ist die Hälfte der Stimmrechte geht an Produzentin und die bestimmen eben mit an den Standards und auch wie hoch die Prämien sind, die sie bekommen. Ja, und dadurch, dass Fairtrade quasi ein Sozial- und Umweltsiegel ist, hat es Kriterien gesetzt für eben eine möglichst faire Produktion im Handel. Natürlich geht da immer mehr, ne? Also fair ist ja kein, da gibt es ja kein Ende sozusagen der Fahnenstange. Und zusätzlich quasi zu den Standards, weil die Standards reichen ja, jetzt sind jetzt nicht das Einzige, was Fairtrade tut, gibt es eben auch Programme und Projekte, die durch die Lizenzeinnahmen oder auch die Fördergelder dann unterstützt werden, da im Bereich Klima, Menschen- und Sorgfaltsrechte oder auch Empowerment und Unternehmertum die Kooperativen zu unterstützen und auch eben in fairere Lieferketten und Bedingungen und Produkte für nachhaltigere Landwirtschaft zu investieren. Für die Produzentin, aber auch einfach für eine fairere Landwirtschaft an sich ganz generell. Und ein ganz konkretes Beispiel ist das von Fairtrade, das Living Income Programm. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast. Also es geht hier um existenzsichere Einkommen. Da gibt es jetzt einen großen Partner aus dem Handel, der sich verpflichtet hat, für 5 Jahre 10 Kooperativen in Ghana und der Elfenbeinküste zu unterstützen und hier existenzsichernde Einkommen zu zahlen. Und es gibt ja gerade viel klimatische Veränderungen. Das sieht man an der Biodiversität von Böden. Und das bedeutet dann auch, dass quasi die Anbauflächen rückläufig sind, um da entgegenzuwirken. Genau, gibt es jetzt eben Bestrebungen und hier hat sich eben ein Partner ja, jetzt verpflichtet sozusagen mit Agroforstanbau, Diversifizierung und eben eine Investition in diese Kakaolieferkette zu investieren und da eben in existenzsichernde Einkommen und Löhne und gerechtere Bedingungen zu investieren. Und das ist auch so ein Angebot, dass wir eben Unternehmen, die bei Fairtrade-Lizenzpartner sind oder werden, dass wir denen machen, um eben die Produzentinnen zu unterstützen. Man muss aber dazu auch sagen, dass an sich ja das Welthandelssystem halt ungerecht ist, ne? Also historisch geprägt auch von Kolonialismus, von Ausbeutung, von ungleichen Machtstrukturen und unfairen Handelsbedingungen. Und diese Machtasymmetrien, die gibt es halt noch. Die sind nicht verschwunden. Und Fairtrade im fairen Handel, der faire Handel an sich ist ja einfach ein Mechanismus, dem entgegenzuwirken, leistet eben hier einen Beitrag, fairere Ausgangsbedingungen und Marktzugang für Bäuerinnen und Bauern zu schaffen, fairere Preisstrukturen, genau, also Handelspraktiken, existenzsichernde Einkommen und Löhne oder eben auch diese Mitbestimmungssachen, ne, dass Produzentinnen auch einfach mitbestimmen, in welche Richtung das geht und wie sie dann auskömmlich leben können. Es ist eben eine Bewegung und die Idee ist, dass alle Produzentinnen im globalen Süden ein sicheres und gutes Leben führen können und ihr Potenzial ausschöpfen können. Das ist grundsätzlich die Idee dahinter.
Okay, du hast gerade schon gesagt, es gibt so ungefähr 9000 Produkte, die mittlerweile Fairtrade zertifiziert sind. Was passiert denn da so ganz genau Schritt für Schritt? Sagen wir mal, wenn jetzt eine Banane das Fairtrade-Siegel bekommen soll, wie fängt das an?
Ja, das ist ein super komplexer Vorgang und der ist auch total unterschiedlich je nach Produkt. Das kann ich dir so gar nicht sagen. Da sind sehr viele Schritte und Personen und Institutionen involviert. Was ich dazu sagen kann, ist, dass jede Fairtrade-Organisation, wie zum Beispiel Fairtrade Deutschland, wir haben eine Abteilung für Lizenzierung und die beraten Unternehmen, die eben ihre Lieferkette Fairtrade zertifizieren lassen möchte, was sie für Schritte tun müssen, um das zu tun und auch um nachher den Auditierungen standzuhalten. Genau, das ist das. Aber ich kann dir das jetzt nicht in 3 bis 5 Sätzen runterbrechen. Das geht leider nicht.
Okay, ja, ist ja offensichtlich auch ein komplexer Prozess. Du hast gerade schon davon gesprochen, dass sich kleinbäuerliche Betriebe dann in Kooperativen zusammenschließen. Also wie stelle ich mir so einen typischen Betrieb vor, der Fairtrade angehört? Das sind dann eher Kooperativen und eher größere Strukturen oder wie sieht das genau aus?
Das ist total unterschiedlich. Also 80% der Produkte kommen aus kleinbäuerlicher Produktion. Das können Kooperativen sein oder Zusammenschlüsse von Kooperativen. Also wenn das so Kleinbauern sind und die nicht so viel produzieren, dann lohnt es sich für die oftmals, sich zusammenzuschließen, um dann auch größere Mengen zu verkaufen. Es gibt aber auch 20% etwa Lohnarbeiterinnen in angestellter Arbeit. Das ist vor allem für die Produktion oder die Ernte von Bananen, Tee, Textilien, Blumen und Wein. Deswegen gibt es da keinen typischen Betrieb. Es kommt auch immer so ein bisschen auf das Produkt an und die Region und wie da die Infrastruktur ist und ne, was es so Regularien vor Ort gibt. Aber Ghana zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Da gibt es sehr große Fairtrade-zertifizierte Kakaokooperativen von Tausenden von Mitgliedern, die sich eben zusammengeschlossen haben und zu einer Kooperative und dann hier die Kooperative dann auch bestimmte Dienstleistungen für sie erbringt und sie dann Gesundheitszentren und Kinderbetreuung davon, dann von den Prämien zum Beispiel sich implementieren und genau, oder zum Beispiel in die Produktivität der Kakaobäume dann investieren und solche Dinge. Und das kann man eben über so eine kooperativen Struktur, über so genossenschaftliche Strukturen dann besser, als wenn das jeder Bauer für sich tut.
Klar. Gibt es denn Produkte, wo es auch sehr schwer ist, faire Bedingungen durchzusetzen? Und wenn ja, warum?
Ja, diese Frage lässt sich nicht so gut pauschal beantworten. Jedes Produkt oder in jeder Branche gibt es andere Herausforderungen und auch unterschiedliche lokale Umstände. Weiß ich nicht, bei manchen ist zum Beispiel die Kinderarbeit, wenn da die Familien die Kinder immer mithelfen müssen oder auf die Mithilfe ihrer Kinder angewiesen sind. Manchmal ist es so Infrastrukturprobleme oder eben klimatische Schwierigkeiten. Das variiert ganz stark. Aber ein Beispiel, das ich dir nennen kann, ist zum Beispiel jetzt im Bereich Textilien. Da in der Textilindustrie herrscht ein hoher Preisdruck. Und wir haben jetzt oder Fairtrade hat jetzt einen Standard überarbeitet und nach langer Analyse und auch Konsultation eben entschieden, dass der angepasst werden muss an die Herausforderungen der Branche und der fokussiert sich jetzt vor allem auf die wichtige Endstufe der Textilherstellung. Das heißt, hier wird die Verantwortung geteilt zwischen den Fabriken und den Herstellern, die dann jeweils dazu verpflichtet, so Mindestlohnzahlungen und Prämien und Ausgleichszahlungen eben zu bezahlen an die ArbeiterInnen. Ja, dieser Standard soll, wenn alles glatt läuft, im September aktiv werden. Und da warten wir jetzt gerade so ein bisschen auf die Reaktion aus dem Markt, ne, und hoffen, dass sich da doch einige Unternehmen anschließen. Genau, aber das ist so zum Beispiel ein gutes Beispiel, wie man dann, wenn irgendwas mit dem Standard nicht passt und wenn wir sehen, dass es ja, dass es doch schwierig ist, dass es da Anpassungen gibt oder wir versuchen, das über die Programme und Angebote für die Produzentin dann auszugleichen und auch zum Beispiel durch die politische Arbeit und die Advocacy dann unsere Erfahrungen und die Interessen der Kleinbäuerin in die Politik zu tragen. Ja, denn immerhin versorgen die uns mit Produkten tagtäglich. Und tatsächlich gibt es noch eine Umfrage von unserem lateinischen Produzentennetzwerk, die ist recht aktuell. Haben die Produzentinnen gefragt, wie zufrieden sie denn sind mit Fairtrade und anderen Zertifizierern. Und da ist jetzt rausgekommen, dass über 79% sehr zufrieden sind mit Fairtrade, weil sie eben direkt ihre Investitionen selber einsetzen können, wofür auch immer sie, ne, die Prämien einsetzen möchten, direkt profitieren und es eben eine Garantie für Mindestpreise gibt. Und das ist doch schön zu hören, wenn quasi ja, die Produzentinnen selber zufrieden sind oder zu einem hohen Maß sehr zufrieden sind.
Ja, absolut. Du hattest gerade schon angesprochen, es gibt im Textilbereich einen hohen Preisdruck und ja im Lebensmittelbereich im Grunde auch. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade in Zeiten von hoher Inflation auch der faire Handel ja ziemliche Herausforderungen hat im Einzelhandel. Liege ich da richtig?
Also, es stimmt schon, dass die Fluktuationen vor allem bei Kakao- und Kaffeepreisen sich bemerkbar gemacht haben und dass so Preisvolatilität und die Unvorhersehbarkeit gerade von klimatischen Veränderungen und Ernteausfällen auch sich dann auf Kalkulationen niederschlägt. Ja, das ist gerade ehrlich gesagt ein guter Grund für fairere Preise, denn nur so kann man da auch gegensteuern mit Klimaschutz und Resilienzmaßnahmen. Aber Fairtrade arbeitet ja viel mit Mindest- und Referenzpreisen pro Land und pro Produkt, genau, und wendet eben auch auf freiwilliger Basis diese für existenzsichernde Einkommen zum Beispiel so Referenzpreise an und Mindestlöhne. Und die puffern das ab zum großen Teil, sodass jetzt die Kaffee- und Kakaopreise in der letzten Zeit recht stabil geblieben sind. Und diese Preisschwankungen sich vor allem bei so herkömmlichen, nicht Fairtrade oder ökozertifizierten Produkten bemerkbar gemacht haben. Aber so Preisdruck an sich im Markt ist ein Thema.
Kommen wir zu fairen Handel in unserem Alltag. Welcher Trend im fairen Handel begeistert dich denn gerade so am meisten, vielleicht auch außerhalb von Fairtrade?
Ja, also ich hoffe, es ist kein Trend, oder wenn ein Trend, der lange bleibt. Aber ich muss schon sagen, dass alles, was mit existenzsichernden Einkommen und Löhnen zu tun hat, mich sehr begeistert und ich da stark motiviert bin, da anzuknüpfen. Und wir sehen, dass es da eine Nachfrage und auch eine Bereitschaft gibt, bei Unternehmen sich da weiter einzubringen. Und dieses Momentum, das möchte ich nutzen, ja, und hier bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Genau, und das kann man super durch so existenzsichernde Einkommen und Löhne, durch so Programme dahingehend. Und deswegen arbeite ich jetzt auch in meiner Funktion als Referentin Kooperationsmanagement gerne zusammen mit zivilgesellschaftlichen und auch gewerkschaftsnahen Akteuren. Alles, was mit Menschenrechts- und Sorgfaltspflichten, auch Mitbestimmung zu tun hat, um eben Arbeitsbedingungen nachhaltig zu stärken und ja, und da in diesem Narrativ zu bleiben und da ja, eine starke Stimme zu sein. Und ganz grundsätzlich alles, was so mit Menschenrechten zu tun hat, motiviert mich sehr. Und Menschen stärkeren Zugang zu schaffen zu ihren Rechten oder ein Bewusstsein darüber, ne, was sie für Rechte haben und wie sie die einfordern können. Und dazu Kinderschutz, Arbeitsschutz, Umweltschutz beizutragen, das ist schon auch so eine, ja, so eine Grundpassion von mir. Ja, weil das ein starker Hebel ist, für Menschen, ihren Lebensraum oder ihre Lebensräume eigenständig gestalten zu können.
Ja, der Zugang zu diesen Themen, das ist ein ganz gutes Stichwort, also auch der Zugang für die KonsumentInnen hier bei uns in Deutschland. Also Fairtrade ist ja an sich ein bekanntes Siegel, aber wir merken auch gerade, so ganz unkompliziert ist das alles nicht. Es gibt ja noch viel mehr Siegel und auch gute und vielleicht auch weniger gute. Was hast du für Tipps? Wie kann man da als KonsumentIn so den Überblick behalten und in diesem Siegelwald vielleicht auch wirklich sicher sein, dass man ein gutes Produkt erhält?
Ja, das stimmt. Also es gibt schon viele Zertifizierer und Siegel mittlerweile. Also Fairtrade hat jetzt 2026 eine gute Bewertung von Stiftung Warentest bekommen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Die haben einige Nachhaltigkeitssiegel unter die Lupe genommen und miteinander verglichen und daran kann man sich sicherlich orientieren. Aber ganz grundsätzlich, so richtig Stichwort Siegelwald, da wird auch bald aufgeräumt. Also es gibt eine EU-Verordnung, die tritt am 27. September in Kraft. Die heißt Empowering Consumers Directive. Und da geht es ganz konkret darum, strengere verbraucherschützende Regeln aufzustellen für Umweltaussagen und Nachhaltigkeitssiegel. Das bedeutet, dass wenn Unternehmen behaupten, sie sind fair und nachhaltig und klimaneutral, dann müssen sie das jetzt belegen. Und wenn sie das nicht können, dann kann das teuer werden. Insofern gehen wir davon aus, dass ja, dass seriöse Siegel da auch an Relevanz gewinnen werden.
Okay, das wäre ja wünschenswert. Die meisten unserer HörerInnen sind sicherlich noch sehr jung und ich unterstelle mal, die meisten haben auch einen relativ kleinen Geldbeutel. Wie kann man denn dann möglichst fair einkaufen?
Gute Frage. Also Ziel von Fairtrade ist es ja generell, Fairness zur Norm zu machen. Und aktuell sind eben die Handelsstrukturen, habe ich ja schon erwähnt, eher nicht so gleich. Genau, und hier machen oft schon ein paar Cent für einen faireren Preis den Unterschied. Meistens wird das auf dem Rücken von Produzentinnen ausgetragen. Aber es gibt ja auf jeden Fall schon fairere und nachhaltigere Produkte in Supermärkten, die nicht so teuer sind, die sich für existenzsichernde Löhne und Einkommen einsetzen oder sonst Fairtrade-Programme unterstützen. Zum Beispiel das Living Income-Programm, das habe ich ja schon erwähnt. Also man muss heute auch nicht mehr Unsummen für faire Produkte ausgeben. Wenn aber das jemand nicht kann, ne? Also wenn es auch nur jede fünfte Schokolade oder jeder fünfte Kaffee ist, jeder Beitrag hilft. Und ansonsten über Lebensmittel hinaus, klar, dann kauft man sich vielleicht mal irgendwie ein faireres T-Shirt und nicht drei günstige oder tauscht Sachen oder Secondhand, also dass man auch mehr in so eine Kreislaufwirtschaft-Nutzung kommt und so ein bisschen, ja, also das Konsumieren so ein bisschen auch überdenkt. Ja, das und davon unabhängig, also unabhängig vom Geldbeutel, kann man sich natürlich auch für den fairen Handel einsetzen und engagieren. Und ja, da gibt es einige Möglichkeiten, die eben nicht abhängen davon, wie viel Geld man zur Verfügung hat. Zum Beispiel haben wir gerade den Appell Fairness in der Landwirtschaft. Der läuft noch bis September. Da geht es darum, für Bäuerinnen und Bauern in Deutschland, aber auch eben im globalen Süden, faire Preise, ne? Nicht unter Preise, unter Produktionskosten. Und da ja, freuen wir uns über jedwede Mitwirkung. Und ansonsten hat ja Fairtrade auch eher eine jüngere Zielgruppe und viele Kampagnen irgendwie in Fairtrade Schools oder auch Fairtrade Universities, da kann man sich in seiner Uni oder Schule mit einbringen, falls die noch nicht Fairtrade ist und schauen, ne, wie man sich da engagieren kann oder auch bei den Fairtrade Towns, da geht es um faire Beschaffung. Was weiß ich, Städte und Gemeinden kaufen ja dann immer groß ein, ob es jetzt Kaffee ist für die Behörden oder was, dann ne, da kann man sich ja dann einbringen und schauen, dass das eben zu guten Bedingungen funktioniert. Und dann gibt es auch noch so Kampagnen, die wir haben, wie faires Frühstück, wenn man einfach mal mit seinem Umfeld ins Gespräch kommen möchte zu ja, was Fairness im Alltag bedeutet oder fairere Lebensmittel, dann ist das vielleicht auch ein guter Aufhänger. Jetzt steht gerade im September die faire Woche vor der Tür. Dazu gibt es auch Material. Das kann man sich dann von unserer Website runterladen oder der Mediathek und auch immer ja, mich oder meine Kolleginnen ansprechen, wenn man da noch weiteren Beratungsbedarf hat.
Okay. Ja, die KJB ist ja Mitglied bei Fairtrade. Was bedeutet das eigentlich genau? Oder anders gefragt, also wie ist die Rolle von den Mitgliedsorganisationen bei Fairtrade?
Ja, also die Mitgliedsorganisationen tragen Fairtrade Deutschland als Verein und wir entwickeln ihn weiter. Also alle wichtigen Entscheidungen werden auf der Mitgliederversammlung oder eben durch den Aufsichtsrat getroffen. Und die Mitglieder von Fairtrade sind momentan 35 Organisationen an der Zahl, sind ein breites Bündnis aus unterschiedlichen Organisationen und gesellschaftlichen Gruppen, die aus verschiedenen Perspektiven eben globale Gerechtigkeit und den fairen Handel sich dafür einsetzen. Und klar ist also ein Ziel mit den Mitgliedsorganisationen und deswegen dann auch mit euch, den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz von Fairtrade in der Zivilgesellschaft zu steigern und zu fördern. Ja, und auch sich für fairere Bedingungen für Produzentinnen in Ursprungsländern und für die Schaffung besserer Absatzmöglichkeiten einzusetzen. Und dadurch ergibt sich dann auch Zusammenarbeit durch dann Projekte oder Synergien, die man da schaffen kann. Ja, also ich meine, die KJB ist ja seit 1995 oder sogar früher, ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht sicher, bei Fairtrade Mitglied und ist auch Mitglied beim BDKJ. Und der BDKJ ist ja schon seit ewigen Gezeiten auch als Gesellschafter der GEPA in den fairen Handel involviert und setzt sich für faire Handels-, Lebens- und Arbeitsbedingungen ein. Und so gibt es hier schon irgendwie eine historische Verbundenheit, die da so gewachsen ist. Und was mich da tatsächlich beeindruckt, ist, wie engagiert und aktiv ihr seid, vor allem mit Menschen im ländlichen Raum und außerhalb, ja, außerhalb der Städte sozusagen, dass das ja auch ein Kern ist und in der Bandbreite katholischer Einrichtungen, die es da gibt. Und das ist auch der Link, denn wenn man jetzt in den globalen Süden guckt, dann sind da ja schon auch sehr viele Produzentinnen und Produzenten, die auch sehr jung und ländlich leben und die sich überlegen, ob sie weiterhin für uns Bauer oder Bäuerin bleiben möchten und ob sich das für sie lohnt, ob sie davon auskömmlich leben können. Und da gibt es einige Parallelen, wie ich das ja schon gesagt habe, ne, zu Produktionskosten, Preisungleichgewichten und so weiter, die es da gibt. Und ihr seid eben eine sehr starke junge Stimme in Deutschland, die aber auch ins Ausland hinaus wirkt und da auch eigene Kanäle hat. Ja, und da gibt es einfach super viel Überschneidung in puncto Gerechtigkeitsthemen oder auch irgendwie Ökologie. Und deswegen finde ich, spielt ihr da eine sehr wichtige Rolle über Fairtrade hinaus. Und um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, vielleicht auch noch nicht zu viel vorzugreifen, aber wir planen gerade zum Internationalen Tag der Landwirtin am 15. Oktober eine Veranstaltung und da seid ihr auch mit involviert.
Genau, sehr gerne. Die Infos dazu reichen wir dann nach, wenn sie konkret werden. Wie wichtig ist denn auch dieser Teil von Lobbyarbeit, von Advocacy bei Fairtrade?
Sehr wichtig. Wir haben einen Kollegen von mir, der politische Referent, der für Fairtrade Deutschland die Interessen vor allem nach Berlin vertritt. Wir haben aber auch ein Office in Brüssel. Das ist nicht von Fairtrade Deutschland, sondern ist angedockt an Fairtrade International, das eben dann nicht nur deutsche Interessen, sondern die des ganzen Fairtrade-Systems eben in Brüssel auch vertritt. Und ja, und da sind wir sehr aktiv und wirken darauf ein, die Interessen zu vertreten, auch über bestimmte Verbände und Vereine und sind da auch sehr, sehr aktiv. Das ist definitiv ein Kanal, den wir sehr aktiv nutzen und der für Fairtrade sehr wichtig ist.
Wenn jetzt HörerInnen ganz hellhörig geworden sind und das Thema total spannend finden, wie kann man denn, du hattest gerade schon ein paar Beispiele genannt, aber über den eigenen Konsum hinaus, wie kann man sich für fairen Handel stark machen?
Ja, also man kann einfach mal schauen. Ist die Schule, an der man ist, eine Fairtrade-zertifizierte Schule? Will man sich da einbringen? Gibt es da Potenzial? Genau das Gleiche mit der Uni, an der man gegebenenfalls studiert oder eben in der Stadt oder der Gemeinde. Also es gibt ja unheimlich viele, auch kleine Gemeinden. Das müssen ja keine Städte sein. Und es gibt fast 1000 Gemeinden in Deutschland, die mittlerweile Fairtrade-zertifiziert sind und sich damit Beschaffung beschäftigen. Und ihr könnt aber auch euch innerhalb der KJB, wir haben jedes Jahr oder zweimal im Jahr bietet Fairtrade einen Jugendmitgliedsorganisationscall an für Vernetzung auch mit anderen Mitgliedsorganisationen, die einen Jugendverband oder vielleicht einen Jugendarm haben. Und wenn es da Ideen gibt, was man mal gemeinsam machen kann oder auch sich vernetzen will, dann wäre das auch eine gute Plattform, das zu nutzen, um vielleicht auch mit anderen Organisationen in Kontakt zu treten.
Okay, ja, wir kommen schon zum Abschluss. Ich werfe am Ende immer gerne die Glaskugel an, denn wir bei der KJB sind ja SpinnerInnen und TräumerInnen. Was glaubst du, sind fair gehandelte Produkte, sagen wir mal 2040, Standard oder Nische?
Also das ist eine sehr schöne Utopie und bis dahin wünschen wir uns bei Fairtrade natürlich und werden und arbeiten ja auch darauf hin, dass fair das neue Normal ist. Und ich würde sagen, viele fair gehandelte Produkte sind ja jetzt schon im Bereich im Mainstream oder zumindest in großen Ketten des Lebensmitteleinzelhandels vorhanden. Aber unser Bestreben ist es natürlich weiterhin, bei fair gehandelten Produkten höheren Absatz zu generieren, denn der Absatz ist quasi der höhere Marktanteil, ist der Hebel, durch den die Produzentinnen und Kooperativen produzieren. Also wir arbeiten kontinuierlich daran, dieses Ziel zu erreichen, ob jetzt 2040 oder ein bisschen später, das werden wir sehen, aber darauf arbeiten wir hin.
Okay, mit 2050 wären wir auch noch zufrieden, aber ja, auf jeden Fall vielen Dank für eure Arbeit. Vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit heute. Und ja, wir freuen uns auf unser gemeinsames Event am 15. Oktober. Wir freuen uns auf die nächste Mitgliederversammlung und genau, den Austausch miteinander. Vielen Dank für deine Zeit, Omolara, und bis zum nächsten Mal.
Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die Gesprächsanfrage. Hat Spaß gemacht. Tschüss.
Ciao. Das war der Ziebchen-Talk im August. Schön, dass du wieder zugehört hast. Infos zu Fairtrade findest du auch in den Shownotes. Und im September sprechen wir dann natürlich übers Bundestreffen Ich werde dort Eindrücke sammeln und sie mit in die nächste Folge bringen. Bis dahin genieß noch den Sommer. Bleib engagiert, bleib gesund. Ciao.